Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit dieser Story.
Der Arbeitsmarkt und die Arbeitsformen haben sich verändert und sie verändern sich weiter. Arbeitgeber brauchen kurzfristig Arbeitskräfte, Jobsuchende wollen flexible Arbeitszeiten und alle zusammen wollen möglichst wenig Aufwand und Bürokratie. Kupel.com ist eine Plattform, die Firmen und Mitarbeiter digital zusammenbringt. Eine Dating-Plattform für den Arbeitsmarkt, so quasi schnell, kurzfristig, flexibel und extrem unkompliziert. Für beide Seiten. Gegründet hat das Unternehmen der Victor Galabro. Kupel.com hat mittlerweile Büros in Zürich, Lausanne, London und Minsk. Er sagt, wir wollen eine Community schaffen, die Flexibilität liebt. Aus welchem Grund auch immer.
Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ, Institut für Jungunternehmen.
Jetzt haben wir niemand geringeres als der Founder bei uns, der Victor Galabro. Willkommen.
Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
Ein riesen Unternehmen mittlerweile. Du sagst selber, du bist nicht mehr operativ voll tätig. Was ist deine Aufgabe jetzt?
Ich bin Verwaltungsratspräsident in meinem Unternehmen. Also beschäftige mich sicherlich mit strategischen Fragestellungen. Ich habe noch sehr gute Kontakte zu gewissen Kunden, die ich noch habe. Es macht mir natürlich immer noch Spass, operativ da und dort reinzuschauen. Aber wir haben super Leute, die wirklich das Tagesgeschäft machen. Von dem her versuche ich mich zurückzuhalten.
Was war der Grund, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr voll im Tagesgeschäft sein? Ist das dein Baby?
Es ist so. Ich glaube, so ein Unternehmer und gerade so ein bisschen das Founder-Thema ist ein schönes, aber auch sehr anstrengendes Thema. Und meine 10 Jahre lang auf 200% plus zu fahren, geht natürlich dann auch ab Substanz. Also auf der einen Seite die persönliche Substanz, wo man irgendwann mal sagt, jetzt bin ich ein bisschen auf der Felge. Die andere ist, dass ich vor 2 Jahren noch ein Kind dann bekommen habe und irgendwann mal so die Fragestellung war, gehe ich wirklich am 6 Uhr am Morgen aus dem Haus und komme um 10 Uhr wieder heim. Und was ist dann in ein paar Jahren, wenn mein Kind dann sagt, wer bist du denn eigentlich? Und da habe ich mir einfach sagen, du, irgendwie alles kann man nicht. Es hat alles einen Preis. Und da habe ich die richtige Balance wollen finden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wo ich denke, aber genauso wichtig ist, dass man so ein bisschen seine Fähigkeiten muss sehen. Oder ich bin ein Mensch, der sicherlich Sachen kann aufbauen kann, ein bisschen die grüne Wiese, so ein bisschen das Pionier sein.
Ein Anreisser.
Genau. Und irgendwann wird die Firma hat eine Grösse, wo's auch andere Fähigkeiten braucht und Leute braucht, wo das definitiv auch besser machen, als ich das mache. Und in meinem Fall habe ich dann wie mein Ego müssen zurücknehmen und sagen, ich glaube, andere können das besser.
Jetzt sind wir ja ein Podcast, wo vor allem Start-up-Leute oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die etwas Eigenes machen wollen, ein bisschen inspirieren wollen. Darum gehen wir ein bisschen in die Anfänge. Magst du dich noch den Moment erinnern, wo du hast die Idee gehabt, die zündende Idee, die Plattform zu gründen?
Ja, man sagt immer, so ein bisschen der Moment, die zündende Idee. Meistens ist es so ein langer Moment, wo das ausmacht. Und bei mir sind wirklich sehr viele einzelne Elemente gewesen, wo immer ein bisschen mehr dazugekommen sind. Also ich habe in meiner frühen Tätigkeit als Berater im IT-Umfeld natürlich immer wieder gesehen, wie Digitalisierung eingeführt worden ist, welchen Impact das hat und immer auch gesehen, dass das ganze Personalmanagement, das dann plötzlich irgendwie so ein bisschen schräg in der Landschaft steht, nicht so richtig dazu genommen worden ist. Und es gibt auch nicht wirklich ein Modell. Also an sich hat man irgendwie die tolle neue Karosserie gemacht und den alten Motor wieder eingebaut. Oder? Und ich habe irgendwann gefunden, irgendwas stimmt doch da einfach nicht. Und so ist das so ein bisschen in mein Ideenbüchlein gewandert. Und mit jeder neuen Erfahrung habe ich wieder ein Stückchen von dieser Idee entwickelt und immer wieder so mit Leuten diskutiert. Und immer hat einer gesagt, nein, das geht nicht. Dann versucht zu verstehen, wieso dass die Idee aus seiner Sicht eben nicht funktioniert. Und habe wieder ein Stückchen verbessern. Und in dem Moment, wo die Leute gesagt haben, das geht nicht, aber mir nicht wirklich können sagen, warum, habe ich gefunden, ja, jetzt bin ich parat.
Aber hast du bewusst gesucht, etwas, wo du dich selbstständig machen kannst? Hast du bewusst wollen, ein eigenes Unternehmen gründen?
Nein, das ist so ein bisschen, ja, also ich glaube schon auf der einen Seite, weil sagen wir mal, Berater sein hat eine schöne Seite, oder? In gewisser Hinsicht kann man etwas Schönes beraten und hat dann die Verantwortung nicht, ob es dann wirklich kann umgesetzt werden. Auf der anderen Seite ist es eben auch frustrierend, oder, dass man sehr spannende Ideen, disruptive Themen kann aufbringen und nachher sieht man, wie es am Schluss irgendwie ein Fünftel davon, wenn überhaupt, wirklich implementiert wird. Und von dem her habe ich gewusst, dass wenn ich etwas machen will, das wirklich einen Impact hat, dann gibt es wahrscheinlich nicht viel Weg daran vorbei. Und das Zweite ist natürlich, ich bin von der Person so, dass wenn ich Freiraum habe und auch mentalen Freiraum, dann sehe ich irgendwie wie überall Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist wie so etwas, das man nicht richtig ausleben kann, wenn man die Freiheit sich nicht nimmt.
Du warst schon inspiriert von ist ja schon länger eine Tendenz, dass Leute wollen, ortsunabhängig arbeiten, digitale Nomaden, die irgendwo auf einer Karibikinsel wollen, etwas arbeiten oder das nicht mehr 100% arbeiten. Ist das auch eine Inspiration gewesen, so ein bisschen der Lifestyle?
Nein, nicht unbedingt. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht sicher, dass Unternehmertum ein besonders lässiger Lifestyle ist. Oder es ist harte Arbeit.
Aber nicht du als Unternehmer, sondern einfach, dass die Idee zu dieser Plattform entstanden ist. So
ja, also ich glaube, den Freiraum können schaffen, wann, wo und zu den Konditionen, wie ich will. Ich glaube, das ist definitiv ein Thema, das ich als sehr zukunftsnah sehe. Ich glaube, die Zeiten, oder, wo der Job die Leute geißelt hat und bestimmt hat, wo ich wohne und bestimmt hat, wann ich überhaupt meine Kinder sehe und so weiter, die ist langsam aber sicher vorbei. Oder? Ich glaube, die Menschen da außen wünschen sich einen Job, der sich meinem Leben anpasst, statt ein Leben, wo man sich meinem Job anpasst. Und ich einfach muss sagen, ja, es ist im Moment nicht möglich, oder? Weil wenn ich das will, werde ich mal permanent diskriminiert draussen. Mhm. Ich meine, ich kann keine Wohnung mieten, weil ich keinen Arbeitsvertrag habe, ich komme keinen Kredit über, ich kann irgendwie nicht sicherstellen, dass ich meine Rechnungen zahlen kann. Also all die Themen, die dort so ein bisschen zusammenhängen, dann muss ich sagen, das wäre doch ein Lifestyle, wenn ich in dem Sinn mich frei kann bewegen kann, gemäss meinen Bedürfnissen und so arbeiten, wie es für mich stimmt.
Dass auf Mitarbeiterseite ein Bedürfnis ist, das kann ich nachvollziehen. Wie parat sie in den Anfängen Firmen waren, also die Leute suchen?
Ja, ich glaube, unterschiedlich. Es gibt natürlich Umfelder und Branchen, die schon stark auf Flexibilität setzen und das auch müssen, weil sie halt wirklich so sehr eng kalkulieren müssen und sehr genau schauen müssen, wenn sie meine Leute da, was haben sie für Skills und so weiter. Und andere, die halt noch nicht so parat sind. Oder wenn man jetzt schaut, also in den Anfängen, wo wir gestartet sind, ist der Detailhandel noch überhaupt nicht parat gewesen, oder? Die haben den Luxus gehabt, dass die Leute einfach rumgestanden sind und sagen, ja, brauchen wir nicht, das ist alles lässig. Mittlerweile hat sich das stark geändert und man hat dann schnell erkannt, dass das eine gute Sache ist. Aber es ist unterschiedlich, muss man schon sagen. Oder? So ein bisschen das Gedankengut, also auch das Image oder von einem flexiblen Mitarbeiter, wo bisher so ein bisschen als temporär Mitarbeiter gleich schlecht gestanden ist, das muss sich in den Köpfen Schritt für Schritt ändern. Oder? Weil an sich, wir haben Leute, die sind hochqualifiziert. Oder eine Mutter, die daheim ist, sie arbeitet nicht flexibel, weil sie einfach nicht gut ist. Und sie arbeitet flexibel, weil sie einfach das Kind zum Beispiel im Vordergrund hat. Oder genauso kann es natürlich ein Hausmann sein. Ich glaube, es gibt verschiedene Bedürfnisse, wo dem entgegenkommen. Und es können hochqualifizierte Leute sein für spezifische Aufgaben. Also das ist überhaupt kein Problem.
Victor, du warst in der Beratung, hast mit IT zu tun gehabt, aber von einem IT-Berater zum einem hochtechnologisierten Produkt, das auf Algorithmen basiert, das ist ja dann doch ein Riesenweg. Wie bist du vorgegangen von dieser Idee in deinem Notizbüchli, wie du hast gesagt, bis nachher das etwas konkreter ist worden?
Ja, ich glaube, das Schöne vom Unternehmertum ist, dass man manchmal nicht so genau weiß, was es bedeutet. Und so tut man das so ein bisschen eins nach dem anderen nehmen und irgendwann schaut man zurück und denkt, wow, das haben wir jetzt alles gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Oder wenn man versucht, alle Probleme vorneweg und alle Risiken auszumerzen, dann wird man nie starten.
Aber du hast in dem Fall noch nicht die Firma gesehen mit über 200 Mitarbeitern und drei Standorten?
Nein, gar nicht. Also an sich, gar nicht. Der Gedanke war die Vision. Der Gedanke war, ich glaube, da kann man wirklich etwas Gutes machen. Es ist ein Bedürfnis im Markt, auf beiden Seiten, eben Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseitig. Der Gedanke war da, dass man wirklich einen Impact haben kann. Man kann etwas machen, wo nicht irgendwie noch ein Rädchen irgendwo in einer riesigen Maschinerie ist, sondern wirklich einen grundsätzlichen Impact in der Wirtschaft und in dem Leben der Leute hat. Und das war etwas, was mich noch fasziniert hat. Ja, dass da natürlich harte Arbeit dahinter steckt und so weiter und viel Überzeugungsarbeit und viele Fehler und viele harte Stunden am Abend und so weiter, das gehört dann irgendwie ein bisschen dazu.
Hast du einen Businessplan gemacht?
Ich habe einige Slides und Sachen mal gehabt am Anfang. Bin dann nachher in gewisse Förderprogramme gekommen in der Schweizer Wirtschaft, wo so ein Start-ups unterstützen. Dort ist dann plötzlich so ein formeller geworden. So habe ich sozusagen gestartet, Sachen gemacht und gleichzeitig sozusagen dokumentiert, damit wir dann einen formellen Businessplan haben. Es war, denke ich, auch gut gewesen, dass wir, also nicht, weil ich finde, der Businessplan an sich detailliert ist eine extrem wertvolle Sache gegenüber raus, aber ich glaube, es hilft, um seine Gedanken zu strukturieren. Man hat sehr viele Ideen und Sachen, aber irgendwie, um das alles auf einen Punkt zusammenzubringen und zu sagen, passt das meine Marketingstrategie eigentlich mit dem Produkt und habe ich gerne Geld, um das auch zu finanzieren. Das ist irgendwie wie etwas, wo man wie muss ein bisschen auf den Punkt bringen und dann auch schon ein bisschen schwarz auf weiß haben, damit man selber so ein bisschen reflektieren kann und sieht, meine Idee ist vielleicht gar noch nicht so gut, noch nicht so ausgereift. Das hat sehr geholfen und auch, um so ein bisschen mit den ersten Mitarbeitern auch so ein bisschen einen Abgleich zu haben, wo die sagen, ich habe gedacht, weil man redet zwar ähnlich, aber alle verstehen es irgendwie ein bisschen anders.
Erste Mitarbeiter ist ein guter Punkt. Du musst Leute suchen und finden, die die ergänzen. Also programmieren und so solche Sachen. Algorithmus, das ist für uns etwas umständlich. Wir können so ein bisschen nachvollziehen, was das eben ist, aber wie es funktioniert und wie man es macht, da haben wir keine Ahnung. Wie bist du auf die Suche gegangen nach solchen Leuten, die mit dir das Unternehmen aufbauen können?
Ja, ich glaube, am Anfang ist es noch ein bisschen schwieriger, oder? Weil an sich gehst du auf die Suche, willst du die besten Leute, aber hast kein Geld. Also an sich, das Einzige, was du hast, ist eine Vision und kannst sagen, ich kann dir irgendwie nicht wirklich etwas geben, ein bisschen Anteil an einer Firma, wo wer weiß, was wird passieren. Das heisst, du musst ein bisschen die Pioniere finden, oder, die sagen, ich sehe die Idee.
Wo hast du die gefunden?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich in meinem Umfeld ein paar Leute hatte, wo man muss sich sagen, irgendwie ein bisschen leisten können. Oder? Die guten Leute haben meistens, ist auch nicht so, dass daheim wartet, bis etwas passiert. Also es ist eigentlich über Monate und Jahre gegangen, so wie die ganze Idee auch selber, bis wir wirklich so ein bisschen Setup hatten. Und dann 2011 sind so ein bisschen die Puzzlestückchen so ein bisschen zusammengekommen und sagen, jetzt machen wir es.
Die Förderprogramme, würdest du die empfehlen? Also ist das jetzt etwas gewesen, was dir auch nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch von den Kontakten her geholfen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat sehr viele gute Aspekte drin. Es gibt natürlich auch Ablenkung, das muss man auch so sehen. Oder? Es gibt ja 100 Wettbewerbe, wo man auch noch 10'000 Franken verdient. Man muss es immer ein bisschen in den Kontext stellen, oder ist meine Zeit richtig eingesetzt? Oder? Weil wenn ich jetzt irgendwie 2 Wochen arbeite, um dann 10'000 Franken Geld rüberzukommen, dann fragt sich ja, könnte ich in 2 Wochen nicht einen neuen Kunden überkommen? Was hat denn mehr Wert? Oder?
Aber bei der Finanzierung ist natürlich bei einem Technologieunternehmen relativ schnell ein riesengroßes Thema. Da kannst du nicht etwas ein bisschen aufbauen von den Heim aus und so.
Das ist so.
Wie bist du vorgegangen bei der Finanzierung?
Ja, auch dort, ich bin, überlegt, 2012 bin ich Part von der Venture Leaders in Boston. Und das war sicherlich ein sehr, sehr gutes Programm gewesen, wo ich erstens viele andere Unternehmer kennengelernt haben, also gesehen, was machen die und mit wem reden sie, und die einen haben vielleicht schon ein bisschen die Finanzierung so ein bisschen angetönt gehabt, andere nicht. Aber ich bin eben auch in Kontakt mit potenziellen Investoren gekommen. Das heisst, die erste Runde von Finanzierung sind dann sich Leute gewesen, die gesagt haben, ich bin auch selber Unternehmer und ich sehe, dass das ist etwas Gutes und ich glaube an das, was das Team macht. Und das ist, sagen wir mal, ein Kreis von Leuten, die wir zwar vorher nicht gekannt haben, aber wo sehr stark eigentlich auf das Team reagiert hat und auf die Vision.
Wie geht man da in so ein Gespräch mit einem potenziellen Investor? Denkt man da permanent, der will irgendwie natürlich Kohle verdienen, das ist klar, ich habe meine Vision, er will vielleicht reinreden, oder wie muss man sich das vorstellen? Was hat bei dir funktioniert?
Ja, also an sich ist es, wie soll man dem sagen, es ist ein Partnerschaftsgespräch, es ist ein Verkaufsgespräch, es ist, oder ich versuche dieser Sache so zu begegnen, ein Investor ist an sich eine Lehrung und es ist eigentlich eine Hochzeit. Und das richtig zu machen, bedingt Respekt, bedingt Offenheit, Transparenz, aber auch ein bisschen Euphorie. Oder? Mhm. Wenn man ein Date geht, versucht man sich auch ein bisschen herzurichten. Oder? Ja, das ist eigentlich eine Kombination von all dem, wo man muss sagen, und wenn die Idee stimmt und sagen mal, das, was man schon erreicht hat, irgendwie das auch zeigt, dann wird es ein bisschen einfacher.
Was wollen so Investoren? Sagen die ganz klare Vorstellungen, was sie wollen?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich denke, so ein bisschen die ersten Investoren, die Business Angels, die zu uns dazugekommen sind, die haben primär das Thema spannend gefunden und das Potenzial. Und selbstverständlich investieren sie, weil sie am Schluss wenn ihr das Geld zurückbekommen und wenn möglich noch ein bisschen mehr. aber sagen wir mal, dort ist es mehr eigentlich um die Sache. Dort ist man mehr so ein bisschen mit den Leuten und die Vision können zu realisieren. Und irgendwann kommt man natürlich in Grösse rein, wo man dann auf institutionelle Investoren muss zugehen muss. Dann ändert sich das Spiel natürlich. Dort wird so sehr stark wertbasiert. Und ob man jetzt noch ein paar Schuhe mitverkauft oder nicht, ist nicht mehr so relevant. Also dort verliert die Vision ein bisschen an Glanz und es wird mehr, wie können wir schnell Wert kreieren.
Ist für dich immer klar gewesen, dass du es von hier aus, von deiner Heimat aus, machen willst? Ist nie irgendwie ein Gedanke dran gewesen oder eine Versuchung, Kalifornien, das Mekka, Silicon Valley mit wahnsinnig viel mehr Business Angel, viel mehr Kapital, das die anders könnte pushen?
Es ist mir gar nie so richtig durch den Kopf, ganz ehrlich. Wären wir heute am gleichen Ort besser, weniger gut, ist immer eine Hypothese. Ich glaube, der Markt ist natürlich schon nicht so einfach. Wenn man in einem Markt anfängt, der per se einfach mal dreisprachig ist, kulturell unterschiedlich, sonst so ein bisschen bei der Adaption von Technologie nicht das Schnellste ist, dann ist das im Normalfall nicht der Treiber oder von Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Schweizer Markt einen Markt, der auch irgendwie vernünftige Margen hat, wo die Leute vielleicht nicht so schnell aufspringen, aber wenn sie aufspringen, dann sind sie loyal, oder? Dann sind sie morgen wieder weg, weil der andere noch 10 Rappen günstiger ist. Und ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, wir haben nie so richtig darüber nachgedacht. Wir haben einfach ein Netzwerk da gehabt. Wir sind da so ein bisschen das Thema rein und irgendwie hat es einfach funktioniert. Und von dem her ist das nie ein Thema gewesen.
Wie fest muss man als Ideengeber, als Founder bereit sein, auch seine Vision ein bisschen umzubauen? Andere Ideen kommen rein, andere Ansprüche kommen rein. Muss man da flexibel sein oder soll man wirklich stur an seiner Vision festhalten?
Ja, ich glaube, also die Vision ist ja recht schwammig. Oder? Wenn man sagt, wir wollen flexible Arbeit, einfach, zuverlässig und so weiter machen, dann heisst das ja noch nicht, wie kommen wir dort an. Ich glaube, die Vision hat schon einen Bestand und die hat sich nicht massiv verändert. Man hat es vielleicht ein bisschen anders formuliert und man hat versucht, in einen anderen Kontext zu setzen. Wie man dort ankommt, das ist an sich schon eine Veränderung. Oder? An sich, wie wir die Firma gestalten, wie die Software aussieht, wie wir verkaufen, all die Themen, die haben sich schon immer wieder verändert. Und wir müssen auch an sich auf den Markt reagieren. Und ich meine, gerade jetzt, in der jetzigen Situation, hat sich unser Business mal schnell 360 Grad gekehrt. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie vor ein paar Monaten so geplant hätten.
Welche von deinen Skills würdest du sagen im Nachhinein, hey, am meisten zum Erfolg führt? Was sind so die herausragenden Eigenschaften, wo du sagst, hey, mal, das war wirklich gut, dass ich das hatte?
Ja. Also ich glaube, auf der einen Seite sicher die Hartnäckigkeit, eben daran zu glauben, wenn andere alle Nein sagen. Weil das ist im Normalfall, wenn man etwas wirklich Grösseres verändert, sagen die meisten, das funktioniert nicht. Und da muss man sich irgendwie nicht unterkriegen lassen und sagen, mach es jetzt trotzdem. Das Zweite ist sicherlich die Fähigkeit, Leute können zu begeistern für etwas, wo noch gar nicht so bewiesen ist. Also irgendwie die Euphorie und das Feuer können in andere zu entfachen, um können dabei zu sein. Oder weil, ich meine, muss ehrlich sein, also so eine Idee ist zwar lässig, wenn ich sie habe, oder ohne ein Team und ohne Leute, wo die Leidenschaft tragen und ihren Beitrag leisten, wäre ich niemand. Oder?
Also du darfst selber auch in dem Moment, wo du vielleicht gibt es ja so Zweifelsmomente oder Sachen, wo du sagst, hey, warum mache ich das? Oder irgendeinen Glauben daran verlierst, kurzfristig. Also dann musst du immer noch der Leader sein, der vorher geht und an die Vision glaubt.
Ja, also ich glaube, ich bin nicht der perfektest organisierte Mensch und der perfekteste CEO. Ich glaube, als Founder hast du die Vision und das Feuer, die Strahlkraft, die es halt braucht. Und ich meine, es gibt natürlich Momente, wo du vielleicht ein bisschen down bist, aber wenn du Leute um dich herum hast, die das Feuer auch mittragen, dann können sie in so einem Moment auch mal Lücken füllen. Und das ist extrem wichtig. Also, das definitiv. Also, ich glaube, jede Idee, die ich jetzt auch neu würde machen würde, würde bedingen, dass man irgendwie Leute um sich herum hat, die sagen, die glauben auch die Sache und mit denen zusammen sind wir erfolgreicher.
Was hast du im Moment gemacht, wo du jetzt halt mal ein Teuf hast? Wie hast du dich wieder katapultiert in einen positiven Mut?
Ja, ich habe die positive Eigenschaft, aus meinem Blickwinkel jetzt mindestens, dass negative Momente mich anspornen, um etwas zu erreichen. Also ich sehe das Glas halb voll und selbst so Krisen, wie wir jetzt im Moment durchleben, haben bei mir eigentlich mit potenziellen Chancen zu tun.
Gut, und natürlich ist ein Brandbeschleuniger für Digitalisierung, wo du ja, das ist dein Kerngeschäft.
Das ist es. Mittelfristig, kurzfristig bedeutet das natürlich, dass viele Firmen eher abbauen, als Leute zunehmen. Kurzfristig bedeutet das, dass Gastronomie eher eine Tendenz sinkend hat als steigend. Events gibt es im Moment auch nicht so wirklich. Flughafen, reden wir vielleicht in 2 Jahren wieder darüber, dass ein gewisses Volumen da ist. Also es hat natürlich einen Impact. Und trotzdem muss man sagen, okay, und wo sind denn Chancen?
Also immer Chancen gesehen. Was ich auch mal habe gelesen habe, ist, dass wahnsinnig wichtig ist, dass man Wert hat, klare Wert. Wie würdest du das bestätigen?
Absolut. Ich meine, Wert ist immer so eine Sache, wo viele halt darüber reden. Ich glaube, dass Wert an der Eingangstür definiert werden. Also wenn man muss über Wert anfangen reden, dann ist es meistens schon spät. ich glaube eben, die Leute, die die Firma ausmachen, sind an sich der Wert. Und wenn alle an die Vision glauben, dann entstehen, sagen wir mal, wie gewisse unausgesprochene Werte und Wertvorstellungen. Wie das bei uns war, auch, wo wir gesagt haben, okay, Flexibilität muss nicht auf Kosten von Mitarbeitern sein. Oder wir wollen nicht einfach sagen, du bist ein Freelancer und tust dann selber ein bisschen schauen, dass du versichert bist. Wäre absolut einfacher gewesen und hätte uns viel weniger gekostet und wir hätten viel Sorgen weniger gehabt. Aber langfristig ist das nicht ein ethischer Grundsatz gewesen, wo wir gesagt haben, was, wenn wir einem von denen in die Augen schauen müssen, bevor er in die Pension geht, oder? Und sagt, wieso haben wir nicht gesagt, oder? Und das war schön gewesen, dass an sich alle die dazugekommen sind, das als eben einen wichtigen Faktor gesehen haben.
Wäre auch nicht so glaubwürdig für das Produkt selber, wenn du selber anders würdest, deine Leute aufstellen, oder?
Absolut. Ich meine, es gibt viele solche Themen. Ich meine, wir haben es ja schon viele in der Presse gesehen, Uber und Co., wo dann gesagt haben, ja, das sind alles Partner, Freelancer oder wie immer, dass man sie nennen wollen. Ich meine, die Realität zeigt einfach, dass halt der Franken jetzt in der Tasche halt wichtiger ist als Vorsorge. Nur ist die Frage, was passiert dann später. Oder?
Uber bringt ja den Fahrer, für bei diesem Beispiel zu bleiben, und der Kunde zusammen. Das machst du mit, du bringst Firma und Arbeitskräfte zusammen. Mhm. Wenn das Portal steht, dann musst du ja zuerst einmal die Firma haben, die jemand sucht, und den Arbeitnehmer haben, der passt. Mhm. Wie geht man da am Anfang vor, wenn ein Portal noch absolut nichts hat?
Ja, das ist natürlich Marktplatz ist das eine grosse Schwierigkeit. Und das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, Marktplätze zu machen. Ich glaube, wir haben an sich sehr fokussiert gestartet. Oder? Eben, wir sind nicht hingegangen und gesagt, jetzt machen wir irgendwie die ganze Welt, sondern wir sind irgendwie in Zürich gewesen, haben ein paar spezifische Profile angeschaut, haben dann einen Pool von Leuten gehabt, die dann damit geschafft haben. Ich glaube, Marktplätze entstehen im Kleinen.
Mhm. Also organisch wachsen.
Organisch wachsen, eben kontrolliert. Oder? Es wäre jetzt zum Beispiel komplett falsch gewesen, in frühen Phasen irgendwie rauszugehen und irgendwie Fernsehwerbung zu machen, weil das wäre sehr unkontrolliert. Was ist der Return? Oder? Dann plötzlich melden sich irgendwie 30'000 Leute an und die wollen dann arbeiten, die wir nicht haben. Und selbst wenn ich 30'000 Leute habe, kann es sein, dass ich dann halt den Koch nicht habe, den ich brauche, in Genf, weil ich einfach alle Köche in Zürich habe. Also es muss so schon sehr durchdacht sein. Oder wie baue ich meine Community auf? Wie tue ich die auch loyal behalten? Wie kann ich ihnen etwas zurückgeben? Weil schlussendlich machen die ja dann das Produkt aus.
Ist das so digital passiert, oder bist du da wirklich zu Firmen gegangen, vorsprechen und hast die probiert zu überzeugen?
Nein, also ich denke, du fängst sehr analog an. Mhm. Digital werden die Sachen mit der Zeit, oder? Wenn auf der einen Seite die Leute anfangen, auch ein bisschen glauben, oder? Weil wenn an den Anfang haben gesagt, hast du mir voll digital und alles super, dann sagt er, ja, genau, ich will mit jemandem reden, oder? Heute sagen sie, ja, gut, ihr habt da irgendwie x-tausend Stunden, wir haben da x-tausend Kunden, okay, wird schon funktionieren, oder? Dann ist es irgendwie wie ein anderer Ansatz. Aber fairerweise muss man auch sagen, am Anfang sind wir natürlich auch nicht wirklich voll digital gewesen. Es hat noch Haufen Lücken gegeben, die irgendwo noch hinein noch geschraubt hat und gemacht hat. Ja, das gehört halt dazu.
Hat es relativ schnell funktioniert, oder hast du am Anfang das Gefühl gehabt, das wird nie etwas, wo dann die Plattform schon mal im Kleinen gelaufen ist?
Nein, ich glaube, wir haben relativ schnell gesehen, dass es wirklich ein Bedürfnis ist. Und wir sind ja eigentlich schon rausgegangen verkaufen, bevor wir überhaupt das Produkt hatten. Wir haben noch nichts programmiert gehabt. Wir haben irgendwie ein paar Slides gemacht und gesagt, komm, wir gehen mal mit einem Kunden reden. Und siehe da, eben, die eine oder andere hat dann wirklich bestellt. Und dann haben wir da manuell im Hintergrund das versucht abzubilden, was wir dann verkauft haben. Weil ihm ist ja eigentlich egal gewesen, ob es automatisiert ist oder nicht. Oder? Wir haben dann schwer geschwitzt, um das auch erreichen. Aber eben, es hat uns gezeigt, dass an sich das Bedürfnis wirklich im Markt ist, dass es aber eben die Automatisierung braucht, oder? Weil die Arbeit, die dann dahinter gesteckt ist, ist unglaublich aufwendig und kostenintensiv gewesen. Und mit einer manuellen Abwicklung wäre das auf alle Seiten einfach nicht machbar gewesen.
Das Thema Markenpflege, Marketing, wie seid ihr das angegangen, wie bist du das angegangen?
Ja, auch, muss ich sagen, ein bisschen naiv, aber wir haben einfach mal gestartet.
Das macht uns Mut.
wir haben einfach gestartet und wir haben gefunden, hey, wir tun jetzt ein bisschen auf Facebook Sachen kommunizieren, wir tun den Leuten irgendwie noch irgendwie noch ein Geschenk machen. Und so wie es halt gerade gekommen ist, jetzt nicht irgendwie die ausklügelte Strategie dahinter gewesen. Aber es war ehrlich gewesen und ich glaube, die Leute haben das gemerkt und haben gemerkt, da sind irgendwie Menschen dahinter, die uns etwas gut tun wollen. Und es geht nicht darum, dass wir uns da über den Tisch ziehen. Und das hat sicherlich geholfen. Jetzt mit der Zeit wird natürlich die Community grösser. Oder? Wir haben jetzt irgendwie weit über 400'000 Arbeitnehmer auf diesen Plattformen. Dann wird das ein bisschen professioneller aufgesetzt. Die Kommunikation wird vielleicht da und dort auch nicht mehr ganz so persönlich, wie sie am Anfang war. Oder? Ich weiss noch heute noch, wenn wir damals irgendwie Leute hatten, die für uns geschafft haben, die irgendwie am Freitag noch ein Bier mitgenommen haben und einfach zu uns ins Büro gekommen sind und gesagt, ja, lässig, komm, jetzt trinken wir noch eins. Jetzt wird es dann langsam ein bisschen schwieriger, oder? Weil halt von der geografischen Ausdehnung her und so weiter, wir sind nicht mehr 100% jedes Mal bei jedem können wir dabei sein. Oder?
Ist für dich von Anfang an klar, das Geschäftsmodell ist, ich meine, du willst schon Geld verdienen, du willst nicht nur Firma und Arbeitskraft zusammenbringen, sondern es muss ja irgendwie auch Geld reinkommen. Mhm. Was ist das Geschäftsmodell, einfach gefragt?
Ja, an sich, das Geschäftsmodell ist simpel. Also wir haben ein ähnliches Geschäftsmodell, wie temporär Firmen auch haben. Also an sich, wenn Stunden geschafft werden, dann gibt es sozusagen auf jede gearbeitete Stunde einen kleinen Margenbeitrag, der zu uns kommt für Infrastruktur, für Support, für Rekrutierung, für Lohnabwicklung. Also da ist sehr viel dahinter, was man halt nicht so sieht. Das ist an sich das Modell, oder? Wo das Geld generiert. Es ist für uns eigentlich aber auch nie der Treiber gewesen, muss man sagen. Mhm. An sich, klar, man muss irgendwie Geld verdienen, um die Vision können erreichen. Aber es war nicht das primäre Ziel gewesen, jetzt schöpfen wir gross ab und drücken möglichst viel raus. Oder? Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit von der Temporärbranche heute, oder? Wo der Berater ein bisschen in einem Clinch steht, oder? Gegenüber einem Kunden möglichst hohen Preis zu verlangen, aber einem Mitarbeiter auch möglichst wenig zu geben, weil das dazwischen ist sein Lohn. Und das bei uns eben automatisiert ist, ist wieder ein bisschen das Zwischenspiel wie neutral, oder? Und wir können irgendwie versuchen, eine transparente und faire Basis zu finden.
Ihr habt mittlerweile Standorte Lausanne, London, Zürich, Minsk. Mhm. Also vier Standorte, über 200 Mitarbeiter. Jetzt kommt ganz eine naive Frage, weil etwas total automatisiert ist. Mhm. Warum braucht es 200 Mitarbeiter?
Ja, erstens hast du natürlich ein grosses Produktteam und ein IT-Team, wo das Produkt baut, weiterentwickelt. Es ist ein sehr reguliertes Business, wo es extrem viele Regeln gibt von Maximalarbeitszeiten, Gesamtarbeitsverträgen und so weiter. Das heisst, das ist auch ständig im Fluss und Sachen verändern sich. Also das ist mal ein grosser Teil. Der zweite Teil ist natürlich, dass du ein Business hast, das eine hohe Automatisierung hat in einem Tagesbetrieb, wenn es richtig aufgesetzt ist. Aber es ist ein Menschenbusiness. Oder? Das heisst, ein Kunde oder ein Mitarbeiter wollen auch mal das Telefon in die Hand nehmen und sagen, du, mir geht es heute nicht gut. Mhm. Und wir sind Arbeitgeber. Also wir haben auch an sich eine Verpflichtung, irgendwie das Telefon auch abzunehmen und zu sagen, okay, verstehe. Vielleicht können wir nicht immer helfen, aber wir können mindestens mal zuhören.
Zürich verstehe ich, London kann ich nachvollziehen. Warum Minsk?
Minsk ist unser Entwicklungsstandort. Die Schwierigkeit, die man so ein bisschen hat, wenn man so schnell wächst, ist, dass man die Ressourcen manchmal an einem Standort gar nicht findet. Und Minsk hat eine sehr gute, sehr starke Entwickler-Community, die uns dann einfach auch erlaubt hat, in dieser Geschwindigkeit die Leute zu finden, die wir brauchen.
Was pflegst du für einen Führungsstil? Was war dir wichtig gewesen, immer von Anfang an?
Ich bin sicherlich einer, der relativ schnell viel Vertrauen abgibt. Mhm. Manchmal zu Recht, manchmal bin ich eher ein bisschen reingelaufen und wäre ein bisschen enger dort dabei gewesen, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber ich glaube an den Grundsatz, dass wenn ich jemanden anstelle, dann sollte er eigentlich besser sein, als ich es bin. Und wenn ich ihm anfange sage, was er tun soll, dann ist irgendetwas falsch. Also von dem her glaube ich, dass eine Rolle von einem Leader oder von einem Founder, von einem Visionär, die ist, die Vision und das Feuer einzubringen und irgendwie dafür zu sorgen, dass man dort sich nicht irre leiten lässt. Oder wie gerade bei so grossen Visionen gibt es natürlich extrem viele Möglichkeiten. Und Fokus ist wichtig und ich glaube, dort haben wir auch viele Fehler gemacht und viele Ehrenrunden gemacht, weil man hätte so viel machen können und man kann noch da und dort und den können wir auch noch bedienen, wo man die Disziplin muss haben und sagen, ist ein netter Kunde, aber ich sage dem jetzt mal ab.
Aber ich höre raus, Fehler machen ist etwas extrem Wichtiges.
Ich glaube, es geht nicht ohne. Also, man startet etwas, wo in den meisten Fällen ja noch nicht 100 andere gemacht haben. Also es ist nicht so, dass man irgendwie rausgeht und jeder kann fragen. Von dem her gehört das dazu. Und ich glaube, die Fragestellung ist, wie schnell kann man lernen, wie schnell kann man das anpassen, mit wie viel Geld hat man den Fehler gemacht. Und dem muss man ein bisschen die Strategie entwickeln, wie man halt schnell lernt, mit möglichst wenig Geld lernt und dann möglichst mit viel Geld skaliert.
Muss man sich immer weiter ins Ziel stecken? Oder kann man mal sagen, sagst du jetzt an 4 Standorte, es läuft gut, wir wollen einfach wirklich einen guten Job, aber oder gibt es da wirklich so ein bisschen, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt, das ist das nächste Etappenziel?
Ja, es gibt verschiedene Kräfte, oder, die da einwirken. Auf der einen Seite, wenn man natürlich Investoren hat, dann ist so ein bisschen Wachstum ein sehr wichtiger Treiber von dieser Gesellschaft, weil sie an sich den Wert ausmacht, weil sie an sich das Investment sicherstellt. Also das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich die Vision. Oder? Wenn man eine Vision hat, dass man an sich all denen, die Arbeit geben wollen, die Arbeit suchen, dann ist es natürlich nicht da, indem man 5'000, 10'000 Leute Arbeit gibt, weil es halt 300'000, 400'000 sind, die offensichtlich irgendetwas wollen. Und dann sagen, ja, wieso soll man denen nicht können Arbeit geben können? Oder unsere Vision würde das in dem Sinn machen. Ich glaube, in dem Moment, wo man müsste anfangen, die Leute zwingen, um etwas zu machen, ja, dann wäre wahrscheinlich mindestens aus meiner Sicht irgendwo mal eine Sättigung erreicht. Ja.
Wie weit ist der Algorithmus sitzen? Ich nehme an, es wird immer perfekter, es passt immer wie besser zusammen.
Ja, also es hat natürlich verschiedene Algorithmen in dem ganzen System. Und das eine ist, welche Leute sehen eigentlich welche Jobs und wo wer bekommt welche Anfragen über und der entwickelt sich über die Zeit immer besser. Die Zielsetzung ist natürlich, dass der Arbeitgeber sagen wir mal, möglichst wenig zur Auswahl hat für die Richtigen und für den Arbeitnehmer, dass er nicht irgendwie 70 Jobs sieht, die er eh nie bekommt, sondern einfach die, die eine höhere Chance hat. Und das ist eigentlich ein konstanter Lernprozess, der da dahinter ist. Aber ich denke, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass man an sich die Matches vollautomatisieren könnte. Dass man an sich die Leute könnten sagen, ich würde gerne Montag, Mittwoch und Freitag arbeiten. Und wir füllen an sich die Agenda, ohne dass er überhaupt reinschauen muss. Und dasselbe auf der Arbeitgeberseite. Also er sagt, das sind meine Bedürfnisse. Und die werden einfach gedeckt, ohne dass er sein Weiss durchschauen muss und Sachen. Und mit der Sicherheit, dass die Qualität eben auch stimmt. Also und das aufs in Serie zu machen, das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema.
Siehst du auch Schattenseiten von so einem immer besser werdenden Algorithmus oder Algorithmen, der immer super besser trifft? Das geht ja nicht auch wahnsinnig viel durch die Maschen runter, die vielleicht unter Umständen andere Komponenten hat, die super würden passen. Oder ich weiß auch nicht. Da geht da nicht auch etwas verloren?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, die so ein bisschen den Algorithmus von einem Marktplatz verstehen. Oder jetzt, bei uns ist es zum Beispiel so, als Arbeitnehmer, wenn ich neu dazukomme, muss ich zuerst mal meine Reputation aufbauen. Die es nicht verstehen, die gehen hin und versuchen, auf die besten Jobs sich zu bewerben und bekommen dann halt Absagen, oder? Weil es halt einen Haufen andere gibt, die eben die Reputation schon haben.
Was heisst das, Reputation ist ja im
Fall? Also an sich eine Bewertung als Beispiel eben schon geschafft haben auf dieser Plattform.
Und gute Bewertungen bekommen.
Richtig. Und einer, der das System versteht, der kommt auf das System rein und tut nicht zuerst mal Geld maximieren, sondern Reputation. Also der bewirbt sich auf die schlechtesten Löhne, auf die schwierigsten Zeiten, auf die Jobs, die niemand anders will machen, weil dort hat er die höchste Chance, um seine Reputation aufzubauen. Und tut nachher eigentlich monetarisieren. Das ist im Allgemeinen an sich so ein Ansatz in einem Marktplatz, wenn man drin hineingeht, dass man zuerst Reputation aufbaut und nachher Geld verdient. Und das können vielleicht auch nicht alle nachvollziehen, da muss man ein bisschen strategisch vorgehen.
Du hast dich selber schon aus dem operativen Geschäft zurückgenommen, hast eine Kontrollfunktion, eine wichtige, selbstverständlich. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Exit. Ist das bei euch schon das Thema oder hast du da gar keine Lust? Also, ich meine, eben die Investoren, die drängen wahrscheinlich auch ein bisschen auf das.
Ja, klar. Also meine, in dem Moment, wo man Investoren einnimmt, wird es in irgendeiner Form irgendwann mal einen Exit geben. Ich glaube, Exit heisst ja nicht, dass die Firma dann zu ist. Es heisst, dass gewisse Investoren rauskommen, andere reinkommen, dass in irgendeiner Form Sachen anders finanziert sind. Oder? Jetzt für mich persönlich, was heisst Exit? Oder? Ich meine, für mich persönlich selbstverständlich wäre es schön, wenn ich ein bisschen Geld auf dem Konto hätte, statt dass irgendwie mein komplettes Vermögen, sagen wir mal, in virtuellen Vermögen in einer Firma ist, wo ich nicht das Brot kaufen kann. Mhm. Dass ich einfach eine gewisse finanzielle Sicherheit kann aufbauen kann. Man weiss natürlich nie, oder egal wie gross das eine Firma ist. Das kann jeder irgendwann mal treffen. Und darum, es ist nicht mein primäres Ziel, möglichst schnell zu verkaufen und irgendwie auf Bahamas zu liegen. Ich bin auch nicht der Typ, ich glaube, ich würde immer irgendwo irgendeine operative Rolle haben. Das mache ich auch. Ich mache auch Start-up-Coachings. Ich bin auch Verwaltungsrat von Start-ups und auch ein bisschen grösseren Unternehmen, die auch in Disruption gehen wollen und wirklich Veränderung, Digitalisierung anpacken wollen.
Für mich wirklich wie ein Typ, der gut loslassen kann.
Ja, ich glaube, man muss. Also alles andere, sich an irgendetwas festkrallen, das führt dann eben dazu, dass ich irgendwie meine CEO-Rolle verteidige und eigentlich gar nicht merke, dass ich eigentlich der Falsche bin. Das macht keinen Sinn.
Victor, danke vielmals für den spannenden Einblick in ein Unternehmen, das kein Start-up mehr ist. Aber ich glaube, wir können viel mitnehmen und uns inspirieren. Danke vielmals für den Besuch.
Danke dir, merci.
Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.